I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich glaube, Philosophiestudium ist was für Leute, die auf der Suche sind, ja. Die Fragen haben. Die erste ernüchternde Erfahrung ist dann meistens, dass man nicht so schnell Antworten kriegt, wie man es vielleicht erwartet hat. Also ich bin so ein bisschen naiv in das Philosophiestudium gestartet mit einer Frage, die im Philosophiestudium direkt gar keine Rolle erstmal spielt, nämlich der Frage nach dem Sinn des Lebens, ja, und ähnlichen Dingen.
Wie wahrscheinlich 90% aller Studenten.
Die genau, die erste Erfahrung ist, den wirst du nicht im Philosophiestudium finden. Den gibt's woanders, und ich glaube, der Sinn des Lebens hat sehr viel mehr mit Liebe und mit Beziehungen zu Menschen zu tun, und dafür muss man tatsächlich nicht Philosophie studieren. 1, 2, 3, 4.
Hallo, liebe Zuhörerinnen der NBE. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge. Und heute habe ich einen Gast da, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Denn sie ist in meinen Augen eigentlich jetzt schon die Bürgermeisterin von Berlin. Eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen, die es dieses Jahr im Rennen um das Bürgermeisterinnenamt in Berlin gibt. So, jetzt habe ich es alles richtig formuliert. Und sie ist bei den Grünen, und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Bettina Jarasch.
Dankeschön, hallo.
Für mich bist du ja gefühlt schon fast, hast du schon fast gewonnen. Das ist natürlich, man sagt immer so, ja, die Prognosen, da muss man immer sehr vorsichtig sein und so, ne? Für dich geht die heiße Phase jetzt gerade so langsam los vom Wahlkampf, oder? Oder bist du schon mittendrin gefühlt?
Naja, dieses Jahr ist ja alles anders als sonst, ja, so. Das, und das heißt, der sichtbare Wahlkampf findet überhaupt noch nicht statt, und ja, es ist auch sehr schwierig, Menschen zumindest in größeren Gruppen zu begegnen, ist quasi unmöglich. Aber was ich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv getan habe, und das geht nun auch trotz Corona, ist, ich habe meistens dann mit Videokonferenzen, manchmal auch mit Spaziergängen durch die vielen Berliner Parks, mich mit ganz vielen Akteurinnen und Akteuren aus der Stadt getroffen, aus den unterschiedlichsten Ecken der Stadt und Berufsgruppen. Und ich sammle Leute, von denen ich glaube, dass sie mit uns gemeinsam die Stadt so umgestalten können, wie wir glauben, dass es nötig ist. Und ich sammle natürlich auch, wo die Barrieren sind, die wir dafür beiseite räumen müssen. Und ich sammle auch so Lebenssituationen. Denn ich glaube, wenn wir unsere Ziele, die ja doch steile Ziele sind, umsetzen wollen, dann müssen wir schon gucken, wie die unterschiedlichen Lebenssituationen der Menschen sind, und das auch einplanen und berücksichtigen bei unseren ganzen Vorstellungen bei der Umsetzung. Und darum sind diese Gespräche, ist es eine sehr wertvolle Zeit, auch wenn der richtige Wahlkampf auf der Straße natürlich anders aussieht und wenn ich mich auch danach sehne, wieder mal mehr Menschen in der Gruppe noch ein bisschen enger zu begegnen.
Ja, du hast ja auch, das passt ja auch, dass du, ich habe mal im Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, du wärst eine Menschensammlerin. Davon berichten ja diese Begegnungen, von denen du gerade erzählst. Das hast du so damit gemeint, oder?
Das sind Gespräche, die, obwohl wir das uns da auch heftig zur Sache geht, also ich meine, da gibt es natürlich auch genügend Konfliktpotenzial, weil unsere Forderungen ja auch nicht ohne sind und so, aber das sind Gespräche, die mir am Ende, das stelle ich immer wieder fest, Energie geben. Ich gehe dann nach so einem Gespräch raus, atme einmal tief durch und denke, wow, weil ich wieder was gelernt habe und weil es uns tatsächlich weiterbringt. Und ich trete ja an mit dem Versprechen, dass ich Bündnisse schmieden will für die Ziele, die wir uns vorstellen. Also für Klimaschutz, für Verkehrswende, auch für bezahlbares Wohnen, dass wir und für eine offene Gesellschaft, dass ich bereit bin, dafür sehr breite Bündnisse zu schmieden. Und das ist ja kein Blabla. Sowas muss man ernst meinen. Und ein Bündnis wird ja erst spannend, wenn da auch Bündnispartner dabei sind, die jetzt nicht in allem und jedem so ticken wie die Welt, in der ich mich vielleicht sonst immer bewege. Und das macht diese Gespräche so, ja, wie soll ich sagen, herausfordernd, aber eben auch so, dass sie mir eher Energie geben am Ende.
Ja, das finde ich wirklich faszinierend. Also das ist etwas, was ich jetzt auch in verschiedenen Artikeln über dich oder Interviews irgendwie so immer so bemerkt habe. Es wurde sehr früh von dir das Bild der Brückenbauerin als Label irgendwie verwendet. Aber was ich interessant finde, ist, du bist wirklich jemand, der das sehr, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der sehr davon zehrt, auch in so einen vermeintlichen Konflikt zu gehen. Und da, also du hast jetzt nicht so Berührungsängste mit, weil viele von uns, ehrlich gesagt, es ist sehr viel angenehmer, irgendwie in seiner Bubble zu bleiben und mit Leuten zu reden, die einem tendenziell zustimmen, als jetzt immer auf die Gegenseite zuzugehen. Aber dir, du ziehst da eigentlich die größte Energie oder den größten Spaß raus im weitesten Sinne, oder?
Ja, ja.
Also Spaß sehr
Spaß
abstrakt.
Kann man jetzt nicht, Spaß kann man nicht immer sagen. Wie gesagt, da geht's schon zur Sache. Aber erstens bringt's mich weiter. Ganz platt, ja. im Diskurs, in der Auseinandersetzung mit Menschen lerne ich was dazu, das meine ich ernsthaft. Niemand von uns ist irgendwie am Ende, das Leben ist dazu da, dass wir auch lernen. Ja. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass ich bin jemand, der bei allen Unterschieden der Menschen das Gemeinsame sucht. So. Und ja, natürlich gibt's es nicht mit allen Menschen. Es gibt Menschen, mit denen werde ich irgendwann, es gibt natürlich auch Gespräche, da muss man irgendwann sagen, okay, sorry, aber wir sind wirklich auf komplett anderen Seiten und dieses Weltbild, das du hier gerade zeichnest, das lehne ich nicht nur ab, das verachte ich sogar. Ja. Das kann natürlich auch passieren. Ja. Aber es ist sehr viel seltener so, als man denkt. Und es gibt mit sehr vielen Menschen auch, die wirklich anders leben und die vielleicht auch uns Grüne total seltsam finden, gibt es gemeinsame Punkte und gemeinsame Überzeugungen. Und die suche ich. Ja. Und daher kommt es, dass ich vor Konflikten oder auch für Leuten, die einfach aus einer anderen Lebenswelt kommen, eigentlich keine Angst habe, sondern ganz im Gegenteil da eher neugierig bin.
Ja, das finde ich wirklich, das ist etwas, eine sehr faszinierende Eigenschaft. Glaubst du, dass das ein bisschen daher kommt? Ich springe heute mal so ein bisschen hin und her, aber glaubst du, dass das ein bisschen auch aus dem Philosophiestudium von dir kommt? Also Philosophie ist ja die Lust am Diskurs, an der Debatte, am Auseinanderklambüsern von Sachverhalten irgendwie. Glaubst du, dass das dazu beigetragen hat oder hast du Philosophie studiert, weil du das schon immer in dir hattest, diese Art?
Ja, also wahrscheinlich eher umgekehrt, denn wenn man Philosophie, wenn man so anfängt zu studieren, ist man ja doch schon erwachsen und viele prägende Erfahrungen sind sehr viel früher. Ich glaube, Philosophiestudium ist was für Leute, die auf der Suche sind, die Fragen haben. Die erste ernüchternde Erfahrung ist dann meistens, dass man nicht so schnell Antworten kriegt, wie man es vielleicht erwartet hat. Also ich bin so ein bisschen naiv in das Philosophiestudium gestartet mit einer Frage, die im Philosophiestudium direkt gar keine Rolle erstmal spielt, nämlich der Frage nach dem Sinn des Lebens und ähnlichen Dingen.
Wie wahrscheinlich 90% aller Studenten.
Genau, die erste Erfahrung ist, den wirst du nicht im Philosophiestudium finden. Den gibt es woanders und ich glaube, der Sinn des Lebens hat sehr viel mehr mit Liebe und mit Beziehungen zu Menschen zu tun und dafür muss man tatsächlich nicht Philosophie studieren. Habe ich dann auch gelernt. Trotzdem war es das richtige Studium für jemanden wie mich, der das Gespräch liebt und die Auseinandersetzung liebt und aber auch, und das ist wirklich auch hilfreich für Politik, habe ich festgestellt, man lernt unterscheiden im Philosophiestudium. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich dabei gelernt habe. Man lernt unterscheiden, auch bei Argumenten. Sind sie, wie soll ich sagen, tragen sie, sind sie logisch oder sind sie fake, sind sie eigentlich Manipulation? Man lernt verschiedene Ebenen unterscheiden, man springt nicht so hin und her, man lernt die Dinge so richtig zu sortieren und einzuordnen. Alles das ist für eine Politik, die nicht populistisch sein will, hilfreich.
Hält es nicht auch total auf? Also hält eine Politik, die nicht populistisch sein will, läuft die nicht immer Gefahr, sich in so Endlosdebatten zu verlieren?
Naja, das kommt drauf an, ob man jemand ist, der auch auf Entscheidungen hindrängt am Ende. Ja. So, also die Debatte davor ist keine Zeitverschwendung, würde ich sagen. Das ist ja die alte Streit, den es immer gibt um das Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung. Naja. Hält es eigentlich alle Prozesse auf? Könnten wir nicht viel schneller bauen? oder Straßen bauen, Häuser bauen, Quartiere entwickeln, ohne diese lästige Bürgerbeteiligung und so. Und da glaube ich schon, eine Beteiligung ist auf jeden Fall gut. Ich sagte schon Stichwort Lernen, weil es einfach wichtig ist, unterschiedliche Perspektiven erstmal zu kennen, bevor man eine Entscheidung trifft. Vor allem, wenn das eine Entscheidung ist wie ein Stadtquartier oder so, die das Leben von Menschen ja jahrzehntelang prägt und auch die Stadt wirklich sichtbar verändert, dann ist das auf keinen Fall Zeitverschwendung. Es ist halt nur wichtig, dass man am Ende nicht damit zufrieden ist, alle mal angehört zu haben. Das ist das eine, sondern dass es klar ist, dass am Ende entschieden werden muss. Ja. Und darum darf sich halt auch Politik dann nicht, die politischen Akteure nicht drumherum drücken. Das ist eher der entscheidende Punkt. Und das andere ist, dass ich finde, in solchen Beteiligungsprozessen und solchen Debatten ist die Aufgabe von Politik, so wie ich sie verstehe, das Gemeinwohl zu vertreten. Das heißt, also jetzt mal ganz konkret gesagt, es geht um irgendwie eine Straßenbahn, die gebaut werden soll oder ein Quartier, des Häuser, die gebaut werden sollen oder auch nicht, wo vorher eine Grünfläche war. Da gibt's ja meistens Interessenskonflikte.
Na klar.
Und da gibt's auch Leute, die haben ihre jeweiligen Interessen, die sie dann heftig einbringen. Und das ist völlig okay. Und die können auch nur ihr partikulares, sozusagen Einzelinteresse einbringen, wenn sie wollen. Auch das ist okay. Aber die Aufgabe der Politik, die daran beteiligt ist, ist das Gemeinwohl zu vertreten und sich nicht nur treiben zu lassen von Einzelinteressen, sondern zu schauen, was ist am Ende fürs Ganze gut. So. Und das muss man dann schon auch sehr selbstbewusst tun. Denn gerade in Berlin sind BürgerInnen sehr resolut und sehr selbstbewusst und wissen, wie sie treiben können. So, und damit muss man umgehen können, wenn man in dieser Stadt Politik machen kann. Aber da wir eine Partei sind, die eben, und ich jemand bin, der diese Art von Auseinandersetzung schätzt und liebt, glaube ich, damit können wir umgehen.
Sehr, sehr interessant. Glaubst du, dass etwas, was ich mich manchmal dann frage, gerade wenn man sich solche Debatten anguckt oder verfolgt oder so, glaubst du, dass es in Deutschland oder dass die Deutschen grundsätzlich keine besonders ausgeprägte Debattenkultur haben? Glaubst du, dass Debatten zu führen, die am Ende sogar auf irgendeine Art konstruktiv sind, selbst wenn man irgendwie sagt, okay, das passt nicht oder wie auch immer, glaubst du, dass die Deutschen sich damit besonders schwer tun? Ich habe immer das Gefühl, dass es eben keine Debattenkultur gibt, dass man nicht so richtig versteht, wie ein Dialog auch aus unterschiedlichen Positionen miteinander ablaufen soll.
Nee, das sehe ich anders. Also im Gegenteil, ich würde sagen, wenn man sich umschaut in der Welt, dann ist Deutschland mittlerweile ist eine wir haben eine sehr sehr starke Zivilgesellschaft.
Ja.
Eine aktive und auch selbstbewusste Zivilgesellschaft, die auch organisiert ist. Und die auch Beteiligungsrechte sich erkämpft hat und auch tatsächlich in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz garantiert hat und die sehr lebendig ist, und das ist gut für Demokratie, das bringt aber natürlich auch Debatten mit sich. Ich glaube also ganz im Gegenteil, dass es bei uns gibt es nichts, was ohne Debatte entschieden wird. So würde ich es eher sagen.
Ja, okay.
Und das ist auch richtig so und finde ich gut so. Das Stichwort Debattenkultur, ich würde mal sagen, unsere Debatten sind jetzt nicht unbedingt immer so elegant. Womöglich, wo möglich wird, gibt es in anderen Ländern eine elegantere Debattenkultur.
Ja, ja.
Aber politisch ist unsere Debattenkultur durchaus. Und das Problem mit das ich eher sehe, aber das ist auch kein spezifisch deutsches Problem. Das hat tatsächlich mit einer zunehmenden Spaltung zu tun, und es hat auch mit Social Media zu tun, Debatten, die wir ja alle Hass im Netz und die wir ja alle auch jetzt schon seit Jahren führen. Die Debattenkultur hat sich verändert in den letzten Jahren. Und das, finde ich, merkt man schon auch hier in Berlin, dass die Debatten sehr oft sehr nicht im Ringen um eine gemeinsame Lösung sozusagen geführt werden, sondern sehr stark eher spaltend, eher so, dass man Gruppen sehr schnell gegeneinander stellt, selbst bei Themen, wo es eigentlich um Sachthemen geht, wie beispielsweise Verkehrspolitik. Also dass man dann als Autofahrerin gegen Fahrradfahrerin diskutiert und nicht für eine Verkehrspolitik, die gut für uns alle ist und was könnte, und dann da Konzepte gegeneinander stellt. Das hat sich verändert. Also dieses Gegeneinander ist stärker geworden, dieses sehr schnell, sehr unversöhnliche, so auch an Punkten, wo ich denke, müsste es noch lange möglich sein, auch zusammenzukommen. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Aber wie gesagt, das haben auch andere Länder.
dass gerade wo du es angesprochen hast, diese die Autofahrerproblematik oder die Verkehrsproblematik, Autofahrer ist ja Quatsch, die Verkehrsproblematik von Berlin. Berlin ist, wir sind alle Teilnehmer des Verkehrs in Berlin, der an allen, also in allen Belangen irgendwie verbesserungswürdig ist, sowohl für Radfahrer. Ich habe hier einen Fahrradweg vorm Haus, der quasi nur aus Wurzelhindernissen besteht, so in etwa. Jeder, der mit dem Fahrrad mal unterwegs war, also es wird ja quasi auch immer nach unten durchgereicht, der Hass. Also die Autofahrer hassen die Radfahrer hassen die Autofahrer, die Fußgänger hassen die Radfahrer, oh, die fahren mich um am Bürgersteig und so weiter und so fort. Und alle hassen den ÖPNV, weil die Bahn wieder zu spät ist oder voll, die S-Bahn voll, die Tram kommt nicht und so weiter und so fort. Du hast ja jetzt unter anderem eine Debatte angestoßen, möchte ich sagen, über die A100, also die Stadtautobahn, hast dich sofort beliebt gemacht in einigen Kreisen, die deine Aussagen so verstanden haben, dass, oh Gott, die will uns die Autobahn sprengen, wir werden keine Autobahn mehr haben und so. Da merkt man doch schon, dass es da, dass das eine Debatte ist, in der es extrem zur Sache geht, oder? Also ich glaube immer so, und es ist ein Klischee, aber ich glaube, es ist was dran, wenn es den Deutschen sozusagen ans Auto geht, dann ist schnell der Ofen aus, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, auch das ändert sich, wie die meisten Klischees, wenn man es genauer hinguckt, dann ist ja immer nur ein Teil davon richtig. Also ich würde meinen, wenn ich mir allein nur meine Kinder ansehe, dann würde ich sagen, das Statussymbol ist das Auto schon lange nicht mehr. Das ist das sehr viel eher das Smartphone als das Auto. Also das ändert sich ja tatsächlich und das merkt man ja auch an den Gewohnheiten, die Menschen entwickeln. Also das erste eigene Auto ist nicht mehr für alle 18-Jährigen so wichtig, wie das vielleicht noch in meiner war, als ich 18 geworden bin. Das ist wirklich gerade in einer Großstadt wie Berlin, wo man ja auch ohne Auto zurechtkommen kann. Nicht überall in der Stadt leider, aber doch in vielen Ecken. Also insofern würde ich erstmal sagen, auch dass es auch da eine Veränderung gibt und das ist auch die große Chance für die Verkehrswende, die wir ja nicht als Selbstzweck machen, wir Grünen, sondern die wir machen, um die Stadt, um was für den Klimaschutz zu tun, für eine bessere Luft, für mehr Gesundheit, für mehr Verkehrssicherheit und aber auch für eine lebendigere Stadt, in der es mehr Platz auch zum Leben gibt. Denn die Autos verbrauchen einfach wahnsinnig viel Platz und dominieren den Straßenraum sozusagen und verhindern, dass Menschen den auch für andere Zwecke nutzen können. So Leute mit Rolli oder Kinderwagen oder auch einfach Kinder, die spielen wollen und so weiter und so fort. Fahrradfahrerin. Und deswegen ist diese Verkehrswende-Thema eigentlich für mich eine sehr positiv besetzte Vision, weil ich glaube, die Stadt, so wie wir sie mit der Verkehrswende umbauen wollen, ist halt auch eine Metropole, die sehr viel lebenswerter ist als jetzt. Und klar, da wird es auch immer noch Autos geben, aber halt für die, die sie wirklich brauchen. Es wird immer Menschen geben Zwecke geben, wo man das aufs Auto angewiesen ist. Dann allerdings aber bitte ein sauberes Auto wenigstens. Also kein Verbrenner mehr.
Aber ich finde es, also wir kennen alle diese, oder ich weiß nicht, wir alle, aber ich habe zum Beispiel mal so ein Video gesehen aus Amsterdam, wo so ein Straßenzug völlig normal wie hier in jeder x-beliebigen Straße aussah, links und rechts Autos parken, die anderen Autos, die fahren, quetschen sich da irgendwie durch und so. Und da wurden einfach alle Autos verbannt aus der Straße und man hat eine Tiefgarage gebaut, was ich ja schon, also für mich persönlich eine architektonische Meisterleistung finde, in Amsterdam eine Tiefgarage zu bauen. Ich habe immer Angst, dass da Wasser reinkommt, aber haben quasi alle Parkplätze unterirdisch verlegt und die Straße wurde neu begrünt und die Leute können da irgendwie flanieren, tatsächlich, also wirklich so gemütlich auf der Straße spielen, rumlaufen und so. Ist das eine realistische Vision für natürlich nicht ganz Berlin, aber dass sowas auch in Berlin umgesetzt wird, dass Parkplätze zu Kaffeeplätzen werden, zu Oasen?
Ja, unbedingt. Das ist ich sag mal so, unsere Vision ist nicht die komplett autofreie Stadt. Das habe ich schon gesagt. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Ich habe ja nicht umsonst vorher von den Lebensrealitäten gesprochen, die man ernst nehmen muss. Eine Stadt, wo nur noch die Autos rumfahren, die wirklich absolut notwendig sind und es so viele Alternativen gibt, dass die allermeisten Menschen dazukommen zu sagen, naja, die Alternative ist eigentlich viel bequemer, besser, schneller, leiser, sauberer. Und natürlich gehört dazu dann auch Platz anders zu nutzen. Und der Platz, der zum Beispiel durch parkende Autos verbraucht wird in dieser Stadt, ist einfach enorm. Und wenn wir Platz für andere Dinge, für kleine Oasen, für Spielstraßen, für Bänke zum Ausruhen, für Grün für Bäume, für Straßenbäume schaffen wollen, dann können wir keinen zusätzlichen Platz erfinden, sondern wir müssen den Platz, den wir haben, anders nutzen. Das ist schon klar. Und ja, dafür kann sowas wie, also ich sag mal, Tiefgaragen sind in einer dicht, in einer schon verdichteten Stadt, wo unter der Erde alles Mögliche auch schon liegt, eine sehr aufwendige Möglichkeit. Kiezgaragen können durchaus eine Lösung sein. Insgesamt ist es aber klar, das Ganze wird nur funktionieren mit weniger Autos. Also ich halte nichts davon, wie es die CDU oder auch die SPD anscheinend immer noch die Idee hat, dass man eine Verkehrswende zwar macht, aber alle Autos 1:1 bleiben sollen. Das wird einfach schon alleine aus Platzgründen nicht möglich sein. Also es ist schon klar, dass es weniger Autos geben muss, dass auch Autos weniger Platz verbrauchen. Ich meine, die meisten Autos stehen 23 Stunden am Tag rum und verbrauchen einfach nur Platz und werden ja auch gar nicht genützt. So, und deswegen wollen wir schon auch mit dem Raum in der Stadt anders umgehen und es eher eben eine Stadt für Menschen, Stadt für Autos bauen. So, und insofern Amsterdam ist ein Beispiel. Es gibt andere Städte wie Barcelona, Paris. Es gibt eigentlich ganz viele europäische Metropolen, die sich da auch schon längst auf den Weg gemacht haben. Den meisten hat übrigens Corona nochmal einen extra Schub gegeben, genauso wie uns in Berlin ja auch. Die Pop-up-Radwege, die durch Corona, die wir einfach dann, wo wir uns einfach entschlossen haben, dass eine Krisenzeit auch mal ungewöhnliche Lösungen erfordert. Und viele Menschen sind eben aufs Fahrrad und leider auch aufs Auto umgestiegen, weil sie in der Corona-Zeit plötzlich Angst vor dem ÖPNV bekommen haben. Und wir wollten das nutzen für die Verkehrswende, haben Pop-up-Radwege geschaffen und die dürfen jetzt gerichtlich abgesegnet ja auch endgültig bleiben. Es sind einfach Radwege und wir können sie jetzt befestigen und ausbauen. Und das heißt, wir können auf diesem Weg weitergehen. Und das sollten wir tun und das haben auch andere europäische Städte getan. Das Entscheidende ist, glaube ich, immer, das merkt man auch überall, so eine Verkehrswende, so ein Stadtumbau ist nichts, was man einfach von oben verordnet, sondern dazu braucht es Menschen, das muss von unten kommen, da müssen sich Menschen auf den Weg machen. Und das ist in Berlin ja längst der Fall. Das merkt man nicht nur an der Zunahme des Radverkehrs, das merkt man eben auch an den ganz vielen Initiativen, die es ja in allen Bezirken gibt, für eine Verkehrsberuhigung, für eine Klimastraße, für einen Kiezblock. So. Und das wollen wir fördern und nützen und das alles. Ja, also das alles wird am Ende zu einer Stadt führen, in der wir noch sehr viel lieber wohnen werden, als wir es heute schon tun.
Es gibt ja in Kreuzberg gibt es ja auch diese temporären Spielstraßen schon, ne? Ich glaube, da beim Bergmann-Kiez anschließend an so ein paar Straßen, wo einfach so temporär als Spielstraße abgesperrt wird, sozusagen, wo dann irgendwie auch keine Autos sein dürfen und so. Das ist natürlich ein Modell. Ich kann mich erinnern, am Keuwitzplatz gab es auch mal, sollte mal ein Wochenende lang irgendwie das Fest der autofreien Straße gefeiert werden oder so. Und dann hat ein SUV-fahrender Anwohner geklagt, er muss vor seinem Haus parken. Das kann nicht sein, dass ihm das hier genommen wird. Und dann musste alles abgeblasen werden. Dann dem konnte man irgendwie anscheinend nicht widersprechen. Und der hat das irgendwie durchgesetzt. Und deswegen, oft scheitert es ja dann an so an so Partikularinteressen, an so einem blöden Klein-Klein-Hickhack irgendwie. Ist das, weil man oft das Gefühl hat, dass entweder nicht groß genug oder zu groß gedacht wird. Also wenn man sich jetzt Berliner Politik anguckt der letzten Jahre, da sind ein paar okaye Sachen passiert, auch Sachen, mit denen man irgendwie einverstanden war, da sind natürlich auch ein paar Sachen passiert, wo man sagt, meine Güte, wie konnte, also so, ich will jetzt nicht die ganz große Keule rausholen, aber so der Klassiker ist dann eben BER oder Stadtschloss oder so, wo man so sagt, also da hätte wirklich doch mal einer sagen können, Leute, haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Und also das sind dann so Riesenträume, aber ansonsten haben wir das Gefühl, dass so viel immer in so kleinen Verwaltungshickhack hängen bleibt und dann am Ende irgendwie so eine Idee total verwässert wird. Was kann man denn dagegen tun, dass das nicht der Fall ist, sondern dass so Ideen auch lebensnah und konkret umgesetzt werden?
Wow, die ganz großen, das sind die ganz dicken Bretter tatsächlich.
Du wirst ja schon eine Idee oder eine Vision gehabt haben, als du gesagt hast, okay, ich mach's jetzt einfach, ich will jetzt einfach versuchen, Bürgermeisterin von Berlin zu werden.
Ja, ich sage nur, das sind die dicksten Bretter.
Ja, das stimmt.
Allerdings, und es ist in ganz vielen Punkten eine Steuerungsfrage. Und deswegen ist es für mich auch und für uns wichtig, dass wir diesmal tatsächlich stärkste Kraft werden und ins Rote Rathaus kommen. Denn Steuern kann man aus der Senatskanzlei besser. Also ich Stichwort, wenn Klimaschutz wirklich Priorität bekommen soll im gesamten Regierungshandeln. Und es muss sein, wenn wir noch was tun wollen gegen die Klimakatastrophe, wenn wir unseren Beitrag leisten wollen, dann genügt es eben nicht zu sagen, wir haben doch irgendwie die zuständige Senatorin für Klima und Umwelt. die soll man machen, sondern da muss es wirklich im gesamten Regierungshandeln bei allen übergreifenden großen Projekten überall eine Rolle spielen. Und dazu braucht es eine ganz gezielte Steuerung. Und für das, was wir jetzt immer so schön Verwaltungsmodernisierung nennen, und das steckt nämlich hinter deiner Frage, oder es wäre ein Teil der Antwort auf deine umfangreiche Frage, da ist es ähnlich. Auch da, es gibt in der Verwaltung ganz viele tolle Leute, die wollen längst, die haben längst verstanden, dass wenn man Probleme konkret angehen will, dass man dann zusammenarbeiten muss. Mhm. Dass da nicht nur jeder sagen kann, ich bin nicht zuständig und es an das Nachbarressort, an die andere Behörde schiebt oder einfach nach oben weitergibt, wenn man sich selber nicht traut, eine Entscheidung zu treffen. Da braucht es eine andere Behördenkultur, die wirklich Entscheidungen sich traut zu treffen und auch zu kooperieren, aber das muss von oben gewollt sein. Mhm. Die Leute, das nützt nichts, wenn man das den Leuten unten alleine überlässt und dann müssen sie Angst haben, eins auf den Deckel zu kriegen von oben, wenn sie mal was Unkonventionelles tun. Es muss ausdrücklich gewollt sein von der Hausleitung und deswegen ist Steuerung für mich so ein zentrales Thema. Wir müssen klar machen, dass wir so eine Ermöglichungskultur wirklich ernsthaft wollen und dass niemand abgestraft wird, der dann mal was auch vielleicht ausprobiert und mal an die Grenze einer Verordnung geht, um ein politisch gewolltes Ziel zu erreichen, um deine konkrete Frage nach so verhinderten Eco-Mobility, war das damals, glaube ich, Festival oder sowas, zu beantworten. Ja. Dass dann niemand eins auf den Deckel kriegt, sondern dass das okay ist, sowas auszuprobieren und dass ein Fehler auch verziehen wird. Das sind wichtige Signale und die muss die Hausleitung senden, das muss von oben kommen. So. Ja. Deswegen ist die politische Steuerung ein ganz zentraler Punkt und ein Problem, an dem Berlin, glaube ich, wirklich krankt ist, dass wir in den letzten Jahren immer ganz tolle, große, hochfliegende politische Ziele entwickelt haben, aber nicht genug geguckt haben, was das dann für die Umsetzung auch wirklich bedeutet. Und dann versickern eben politische, gewollte Ziele, versickern dann irgendwo auf dem Dienstweg, weil man sich um die Umsetzung nicht genau gekümmert hat. Und deswegen muss in Zukunft eben gelten, wenn wir uns was vornehmen und die meisten spannenden Projekte sind immer ressortübergreifend, betreffen auch immer Land und irgendwelche beteiligten Bezirke, das kann selten jemand ganz allein entscheiden, betreffen vielleicht auch die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft und alle beteiligten relevanten Akteure an einen Tisch und sich dann gemeinsam verabreden auf ein Ziel, das man verfolgt, dann muss das Geld den Aufgaben folgen, die Verantwortlichkeiten klar verteilt werden. Und was ich echt wichtig finde, und auch das gehört nicht zu unserer Kultur, ist, am Ende feiern wir die Erfolge dann auch gemeinsam.
Ja.
Statt uns die Schuld zuzuweisen.
Ja, absolut. Das finde ich erstaunlich, weil was du sagst, also wie du es beschreibst, ist ja wirklich wie so jeder, wie glaube ich, so jeder Mensch, der das von außen beobachtet, denkt, so müsste ja Politik sein. Also genauso müsste es ja gemacht werden. Es müsste ja eigentlich, es muss eine normale Fehlerkultur geben sozusagen. Es muss aber eben auch die Freude über die Erfolge geben können und nicht so dieses bescheidene, ich mache einfach weiter. Und es muss eben eine realistische Zielsetzung geben im Grunde genommen. Und das ist, wieso gibt es all diese und vor allem diese Dinge im Dreiklang so oft nicht?
Naja, wie gesagt, letztlich geht es um Kulturwandel.
Ja.
Und den haben nun viele Unternehmen übrigens auch hinter sich. Auch die meisten großen Unternehmen haben in den letzten Jahren gelernt, dass zum Beispiel eine diverse Belegschaft oder auch mehr Diversität in den Vorständen ein Erfolgsfaktor ist. Sie haben gelernt, dass Hierarchie und hierarchische Entscheidungen nicht immer die besten Entscheidungen sind, sondern dass man besser die fragt, die sich auskennen. Und es sind oft Leute ganz unten in der Hackordnung, dass man besser mal die fragt, die es wirklich machen müssen. Das sind Innovationen, die haben in Unternehmen längst stattgefunden, weil Unternehmen eben irgendwann aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse sich auf den Weg machen müssen.
Ja.
So. Und da ist Verwaltung etwas zäher unterwegs, aber in der Verwaltung gilt dasselbe. Und zu diesen vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe, muss ich auch mal sagen, sind die tollsten Gespräche, sind gerade mit Leuten aus den Landesbetrieben beispielsweise. Ja. Also aus unseren eigenen Betrieben wie BSR und Stromnetz Berlin und BVG und Wasserbetriebe oder eben auch aus der Verwaltung, da gibt's überall Leute, die wollen so arbeiten. Mhm. Die machen das jetzt manchmal so aus Eigeninitiative und dann passiert's ihnen noch allzu oft, dass es dann irgendwann nicht mehr weiter unterstützt oder ausgebremst wird. Mhm. Und deswegen sage ich, es gibt die Leute auch in der Verwaltung inzwischen, die wollen so arbeiten, aber es muss ausdrücklich von oben gewollt werden und auf den Weg gebracht werden und das geht.
Ja, sehr gut. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube ich noch nie, weil es ist zum Beispiel auch so ein Klischee, Berliner Behördenmitarbeiter sind immer, haben immer keinen Bock, sind immer ruppig, sind immer so, was willst du denn und so. Und ich hab das tatsächlich in meinem Kontakt mit Berliner Behörden noch nie erlebt, dass einer von denen nicht irgendwie lösungsorientiert war, nicht mit mir irgendwie mir geholfen hat und da der Netz mir war und gedacht hat, ja komm, kriegen wir schon irgendwie hin oder so. Also das ist tatsächlich mein Erleben mit Berliner Behörden, dass sie immer sehr hilfsbereit sind. Ich finde das, was ich interessant finde, ich habe so einen Text von dir gefunden, so einen älteren Essay, 5-6 Jahre alt, wo du über einen Freiheitsbegriff geschrieben hast, wo du einen Freiheitsbegriff beschrieben hast, den sich ein bisschen, man könnte so ein bisschen an Marshall McLuhan anlehnen, eine warme Freiheit nennt, weil du das auch tatsächlich dann in einen Bezug stellst zu einer zu einem bisherigen Freiheitsbegriff, der quasi immer nur sehr männlich patriarchal gedacht war, der immer sehr mit dieser ich bin der Alleinverdiener, ich kämpfe gegen den Bären Idee von Freiheit irgendwie vertreten wurde. Und du hast gesagt, wir müssen dringend diesen Freiheitsbegriff überarbeiten und auch ganz viele andere Menschen und Lebenssituationen mitdenken. Also auch, weil es in so in der Diskussion um Freiheit immer so diese Idee davon geht, man muss die Frau am Herd befreien. Und du sagst, aber es gibt ja eine Frau, die auch wahnsinnig gerne am Herd steht. Also das muss man ja alles mitdenken sozusagen. Ist das, ich fand den ganz toll, den Text. Ich habe mich nur gefragt, ob du den so immer noch 100% unterschreiben würdest oder ob du es heute anders siehst. Gibt es irgendwas an dem Text, wo du sagst, ja, das habe ich vielleicht aus meiner damaligen Sicht formuliert, aber würde ich heute nicht mehr so sagen?
Oh Mann, erstens mal muss ich sagen, das war schön die Zeit, als ich noch Zeit hatte, Essays zu schreiben. Ich fürchte, dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Nein, aber ist okay. Nein, also die konkreten Debatten haben sich ein Stück weit weiterentwickelt. Das ist ja immer so. Ja. Aber dahinter steckt ein gesellschaftliches Verständnis. Und dann, das würde ich immer noch sagen, das ist in meiner Sicht auch ein sehr grünes Verständnis aus zwei Gründen. Wir sind eine ökologische Partei und wir sind eine feministische Partei. Mhm. Und beides hat mit diesem warmen Freiheitsbegriff zu tun. Ja. Denn Ökologie bedeutet ja immer anzuerkennen, dass Menschen so selbstbestimmt und autonom wir sind und auch durch unsere freiheitliche Grundgesetz, durch unsere Verfassung eben auch sind, dass wir doch auch immer eingebettet sind in Natur. Wir sind nicht komplett unabhängig von Natur. Wir brauchen Natur um uns herum, sonst überleben auch wir nicht mehr. Und das muss man anerkennen. Deswegen können wir Natur eben nicht endlos ausbeuten, weil wir anerkennen müssen, dass es da auch ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Wie gesagt, trotz allem Stolz auf unsere eigene Autonomie und Selbstbestimmung bleiben wir abhängig von Natur. Ja. So, und feministische Politik bedeutet für mich, es ist eine solidarische Politik, die den Menschen und die konkreten Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und das bedeutet eben auch anzuerkennen, dass Menschen nicht irgendwie, wie soll ich sagen, bei aller Lust, verschiedene Lebensmodelle auszuprobieren. Und Berlin ist ja eine Stadt der Möglichkeiten, wo viele Leute auch hingezogen sind, um ganz anders sein zu dürfen, um sich so ausleben zu dürfen, wie sie es vielleicht in ihren Dörfern, aus denen sie kommen, nicht gedurft hätten, weil die soziale Kontrolle zu stark ist. Ja, und trotz all dieser Lust an Selbstbestimmung, die auch toll ist und wo wir in Freiheit gewonnen haben in den letzten Jahrzehnten, gerade wir Frauen übrigens, aber auch queere Menschen und viele andere Gruppen in der Bevölkerung Freiheit gewonnen haben, ist es trotzdem so, dass Menschen auch auch Beziehungswesen sind, so. Ja. Und es bedeutet auch hier eingebettet sind, entweder in Freundschaften, in Familie, wenn man keine eigene Familie gründet, dann aber auf jeden Fall eingebettet in Beziehungen in die Familie, aus der man kommt. Und das ist völlig unabhängig davon, ob man sich mit seinen Eltern gut versteht oder den Kontakt abgebrochen hat. Geprägt haben sie einen auf jeden Fall in irgendeiner Form. Und damit muss man umgehen, muss jeder Mensch umgehen. Und ich plädiere für eine Politik, die sowas mitdenkt. Ja. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, das ist feministisch. Weil feministische Politik eben diese Beziehungen mitdenkt und die Bedürfnisse von Menschen konkret denkt. Und das könnte ich jetzt sehr schön runterdeklinieren, auch für Verkehrs- und Stadtpolitik und Stadtentwicklung, aber das spare ich mir jetzt mal.
Aber ich fand das so interessant, weil du in diesem Text irgendwie auch geschrieben hast, und ich verknappe das jetzt völlig unzulässig, aber im Grunde genommen gibt's in diesem Text, sagst du, eine Rechnung, die sagt, es gibt so einen Freiheitsbegriff, der immer noch allgemein verwendet wird, den die meisten Leute immer noch meinen, wenn sie Freiheit sagen. Der ist aber nicht vereinbar mit einer Idee von einer solidarischen Gemeinschaft. Weil diese Freiheit immer bedeutet, ich nehme mir, was ich will, ich achte nur auf mich. Und du sagst, dass eine solidarische Gemeinschaft eben diesen Freiheitsbegriff nicht bedienen kann, obwohl er der gängigste Freiheitsbegriff ist, aber deswegen ein neuer Freiheitsbegriff mehr muss, der dieses solidarische Miteinander im Grunde genommen als eine wirkliche Form von Freiheit erklärt.
Ja, um jetzt mal, ja, also Freiheit und Verantwortung gehören halt zusammen, um es jetzt in einen Satz zu sagen. Ja, ja. So, Freiheit und Verantwortung gehören zusammen und es gibt tatsächlich auch einen verkürzten Freiheitsbegriff, der praktisch nur die eigenen, der auch eine Freiheit zu Lasten von anderen praktisch, der auch als eine Freiheit von Lasten zu anderen verstanden werden kann. In einer gewissen Weise gibt unser Rechtssystem auch dieses Recht. Es ist kein Freiheitsbegriff, mit dem man eine gute solidarische Gesellschaftspolitik machen kann. Und wir denken halt bei Freiheit und Verantwortung zusammen, denken Freiheit und Solidarität tatsächlich zusammen. Und ich würde gerne noch eine Sache, noch um es konkreter zu machen, weil du vorhin den Alleinernährer und die Hausfrau erwähnt hast. Das würde ich gerne, an dem Beispiel kann man es ganz gut erläutern. Ich finde, also Frauen gegen ihren Willen zu befreien, und zwar egal, ob von ihrer Hausfrauenrolle oder vom Kopftuch, davon halte ich überhaupt nichts. Mhm. Also eine feministische Politik bedeutet schon, dass man Frauen bestärkt, ihr eigenes Leben zu leben, aber nicht, dass man ihnen vorschreibt, was das einzig mögliche Lebensmodell für sie ist. Das ist wäre ein seltsames Verständnis von Selbstbestimmung, meiner Meinung nach. Aber eine ganz andere Frage ist ja, welche Rahmenbedingungen man dafür schafft. Und wir haben ja nun mal in Deutschland nach wie vor, Stichwort Ehegattensplitting, konkret einen steuerlichen Rahmen, der nach wie vor das Alleinernährermodell einfach steuerlich bevorzugt. Ja. Und dadurch auch ganz viele Paare, die eigentlich anders leben wollen, spätestens wenn die ersten Kinder da sind, in so ein Alleinernährermodell quasi zurückdrängt, weil es halt steuerliche Vorteile mit sich bringt. Wenn man das ändern würde, dann würde man, glaube ich, die Entscheidung auch von vielen jungen Paaren erleichtern, so leben zu können, wie sie es eigentlich wollen. Und die meisten Paare, die ich kenne, die wollen sich eigentlich gegenseitig zugestehen, dass beide sich beruflich verwirklichen können und Zeit für Familie und Kinder haben können und so. Nur wenn das dann das Steuermodell erschwert, dann machen wir was falsch. Ja. Und insofern ist es schon, alles, was ich hier rede, hat schon sehr konkrete politische Konsequenzen. Ja. Und wogegen ich mich aber wende, ist ein einziges Lebensmodell praktisch als das einzig freie, feministische, wie auch immer, zu preisen und andere zu verdammen. Das hilft keiner einzigen Frau.
Ja, du hast mal über die Ehe, wo wir gerade dabei sind, gesagt, weil ja viele sagen, ja gut, okay, also gerade in Berlin, die klassische Ehe ist ja ein Auslaufmodell. Heute gibt es so viele Beziehungsformen und Konstrukte, die Ehe alle nicht mitdenkt und die Ehe wird so unfair sozusagen gesetzlich bevorteilt. Und das fand ich so interessant, weil du hast dann gesagt, ja, ich will jetzt aber nicht der Ehe was nehmen, sondern ich will den Ehebegriff viel weiter öffnen und sozusagen diesen ganzen Liebeskonstrukten, Beziehungsmodellen darunter Platz bieten, sozusagen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder?
Ja, also daran merkt man, dass der Text tatsächlich inzwischen schon ein paar Jahre alt ist.
Ja, das habe ich gleich irgendwo anders noch
denn wir
dazu
haben,
gedichtet. Aber.
Wir haben jetzt die Ehe für alle quasi, also wir haben jetzt Homo-Ehe ja inzwischen eingeführt und der Text ist, glaube ich, noch aus der Zeit davor. Ja. Also insofern hat sich da tatsächlich was weiterentwickelt. Ne, worauf ich aufmerksam machen wollte, ist, dass wenn wir in dieser Weise beispielsweise auch homosexuellen Paaren ermöglichen zu heiraten und sich gegenseitig zu versprechen, treu zu sein und sich im Alter umeinander zu kümmern und auch den rechtlichen Rahmen dafür zu haben. Denn die Ehe hat ja bestimmte rechtliche Privilegierungen. Das ist ja eine Rechtsform, darf man nicht vergessen, von der homosexuelle Paare vorher ausgeschlossen waren. Ja? Wenn ich das tue, dann nehme ich doch dadurch konventionell verheirateten Ehepaaren nichts. Also das war eher mein Grundgedanke, weil die Debatte auch hier immer so ideologisch geführt worden ist, in dem Fall auch zum Teil von der Kirche. Ja. So geführt worden ist, dass als ob die Öffnung der Ehe für Homosexuelle den heterosexuellen oder auch kirchlich verheirateten Paaren irgendwas wegnehmen würde. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Und ich bin selbst kirchlich verheiratet, aber es nimmt mir doch nichts weg, wenn auch andere Paare sozusagen dieselben Grundwerte und Überzeugungen haben und sich gegenseitig ein solches Treueversprechen geben wollen, nimmt es mir doch nichts weg, sondern es bedeutet, dass es dann mehr Menschen in der Gesellschaft gibt, die füreinander einstehen wollen und sich das auch ganz formal gegenseitig versprechen wollen.
Ja.
So, ich und darum habe ich nie verstanden, auch hier ist wieder eine Debatte, die man nicht gegeneinander führen muss und wo, wenn man etwas öffnet und es, was man für gut befindet und es mehr Menschen ermöglicht, nimmt man denen, die das Recht vorher schon hatten, nichts weg. Darum ging es mir.
Ja, Ehe ist kein Kuchen.
Genau, es ist kein Kuchen, der dann, wo die Stücke kleiner werden, genau. wenn mehr Menschen ein Stück davon kriegen, ganz genau.
Da hast du ein weiteres großes Themenfeld schon angeschnitten, das ich natürlich mit dir noch beackern möchte, Kirche. Du bist ja in Bayern aufgewachsen und groß geworden, in Augsburg. Und ich habe mal gelesen, du hast mal in einem Interview erzählt, dass du da die Leiterinnen der Jugendgruppen in der Kirche wären alle im Grunde genommen schon grün gewesen. Nur ist das da dann anders formuliert, kirchlicher, christlicher formuliert. Aber im Grunde genommen wär deren Ansatz auch immer sehr grün schon gewesen in den Dingen, die sie euch vermittelt haben oder für die sie selber standen oder so. Bist du als Jugendlicher auch in so Kirchengruppen gegangen? Also hast du als Jugendlicher von der Kirche profitiert?
Also wir hatten ja vorhin schon über Prägungen gesprochen. Ja. Ich glaube, bestimmte Grundveranlagungen kriegt man früh mit. Ich war natürlich Jugendgruppenleiterin, weil es mich eben schon immer wahrscheinlich dazu gedrängt hat, auch gerne Leiterin zu sein und Führung und in die Führungsverantwortung zu gehen. Also insofern, klar, solche Leute werden dann früher oder später Jugendgruppenleiterin, das bietet sich ja an. Also insofern, ja, ich war Jugendgruppenleiterin und wir haben als christliche Jugendgruppen haben wir dann gegen Atomkraft demonstriert und haben uns für ganz viele Dinge eingesetzt, die eigentlich urgrün sind, auch wenn ich damals nicht parteipolitisch organisiert war. Insofern fand ich immer, dass das eigentlich ganz gut zusammenpasst und habe dann erst später festgestellt, dass es da so vor allem bei gesellschaftlichen Fragen auch Konflikte gibt, weil ich eigentlich immer dachte, passt doch wunderbar zusammen. So.
Aber das ist natürlich in Bayern in den 80er Jahren. Also müssen wir uns nichts vormachen, vor allem zu der Zeit riesen CSU-Land gewesen, CSU überall immer alle wichtigen Ämter gestellt und so und dann sich als Christin sozusagen, als Vorzeigechristin, als Jugendgruppenleiterin sich so zu positionieren, dass man auf Anti-Atom-Demos geht, das war doch wahrscheinlich schon sehr, hat doch zumindest für so ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt, oder?
Ach, also.
Ich meine, Augsburg war natürlich, glaube ich, immer sehr liberal, wenn ich das richtig.
Augsburg ist ja immerhin eine Großstadt und genau, die Großstädte sind vielleicht ein bisschen anders unterwegs, aber ganz ernsthaft, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen aus unseren damaligen Jugendgruppenkreisen CSU gewählt haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen sage ich, es war eher so, dass ich das ganz normal fand und später erst festgestellt habe, oha, da gibt's ja massive Konflikte. Es war eher so rum.
Ja, verstehe.
Wir haben eigentlich fast alle so getickt, würde ich sagen. Wir waren durch Umweltschutz bewegt, durch Frieden bewegt, durch Feminismus bewegt, so.
Ja.
Flüchtlingspolitik, das waren so die Themen und nein, wir haben eher nicht CSU gewählt, ich glaube auch die anderen nicht.
Du bist aber dann ziemlich direkt nach Berlin gegangen, um da zu studieren, also 90 glaube ich, so 91, 92 hast du in Berlin angefangen zu studieren. Das Augsburg gegen Berlin auszutauschen ist ja schon geprägt von so einer Lust nach ein bisschen Abenteuern, dass mal ein bisschen mehr passiert, oder?
Na klar. Ich bin ja, und das hast du noch vergessen, ich war zwischendrin, ich war in Paris und ich war in Braunschweig, wo ich dann ein Redaktionsvolontariat gemacht habe.
Das heißt, in Braunschweig?
Ja. Eine Stadt mit noch viel mehr Autobahnen, Auf- und Abfahrten als aber Berlin gefühlt. Und das heißt, ich bin ausgebildete Redakteurin und das ist vielleicht ein weiterer Beleg dafür, ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Und Berlin war ganz klar die spannendste Stadt in Deutschland damals, da wollte ich hin. Und das hat sich nicht geändert, muss ich sagen.
Aber das ist ja ein interessanter Seismograph. Also Augsburg, Paris, Braunschweig, Berlin. Da ist ja immer ein ständiges Auf und Ab in deinen Lebensräumen. Was hast du denn in Paris gemacht? Das habe ich überhaupt nicht recherchieren können, dass du in Paris gelebt hast.
Da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet,
Ach.
Die Sprache gelernt, gejobbt,
ja.
in einer Firma gearbeitet.
Das ist ja toll. Ha,
was macht man in Paris?
Ja, tolle Stadt. Das war,
mich verliebt und getanzt, was man halt so tut ja. in Paris.
Ja, Paris ist ja wirklich, also ich liebe Paris wirklich auch außerordentlich. Aber das ist ja eine Stadt, wo ich selbst, also ich wohne jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so in Berlin, sagt mir auch immer, oh, ich will weg. Paris ist so eine Stadt, wo ich selbst als Berliner sage, wow, das ist eine Großstadt, das ist riesig, das ist alles so unterschiedlich von Viertel zu Viertel, von Straßenzug zu Straßenzug. Das ist eine Stadt, die total lebt und pulsiert, was man ja immer über Berlin sagt, aber ich glaube, wenn man da wohnt, merkt man das nicht mehr so. Aber Paris ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, wie man so schön sagt.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil eigentlich ist Berlin, gut, wir sind eben flächiger, aber eigentlich ist der innere S-Bahn-Ring hat ungefähr die Fläche von Paris.
Wirklich?
Ja, wir sind viel größer.
Das ist ja krass.
Aber wir sind flächiger.
Ja.
Wir sind flächiger. Berlin ist natürlich verdichteter und es gibt krassere Gegensätze, die ich allerdings nicht nur positiv finde. Also den Unterschied zwischen einer doch extrem wohlhabenden Innenstadt und wunderschönen Innenstadt und den Banlieues,
ja.
Das ist schon ein krasserer das Unterschied.
Heftig.
Das ist nicht mein Modell für Stadtentwicklung.
Ja.
Also ich finde es toll, was die jetzige Bürgermeisterin Anne Hidalgo in Sachen Verkehrswende tut. Das finde ich wirklich großartig.
Ja.
Und die verändert die Stadt ja wirklich auf eine Weise, dass ich hätte gedacht, das ist in Paris gar nicht möglich.
Ja.
Also als ich in Paris gelebt habe, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil das war einfach keine Stadt für Fahrradfahrerinnen.
Ja.
Es wäre selbstmörderisch gewesen. Das hat sich echt geändert. Aber insgesamt ist das, also diese Entwicklung, dass praktisch die Menschen, die wenig Einkommen haben, alle an den Stadtrand und in dem Fall außerhalb in Trabantenstädte verdrängt werden mit deutlich schlechteren Zukunftschancen, das ist nicht meine Vorstellung von Stadtentwicklung für Berlin.
Es ist auch ein komisches Modell, finde ich immer. Das ist etwas, worüber ich mich bei Paris immer wundere. Wieso will man denn so einen Ring aus Armut um seine Stadt legen? Also es macht auch stadtplanerisch gar keinen Sinn, finde ich irgendwie. So.
Ja, wie gesagt.
Es ist einfach rausgedrängt worden.
Es ist rausgedrängt worden, das war vermutlich nicht der Plan, aber es muss uns jetzt darum gehen, und da sind wir aber gerade an einer neuralgischen Stelle, weil die Mieten eben auch hier so explodiert sind in den letzten Jahren, findet ja auch bei uns Verdrängung statt, einfach auch Verdrängung aus dem gewohnten Lebensumfeld. Und wenn wir nicht aufpassen, dann gibt es eben auch bei uns Segregation. Noch haben wir in Berlin relativ, also in jedem Bezirk gemischte Quartiere, wo Menschen mit unterschiedlichen Einkommen wohnen können. Und das ist, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da sind wir einmal beim Thema bezahlbares Wohnen. Wir sind aber gleichzeitig, und das ist eine Aufgabe, die man parallel angehen muss, müssen wir es auch schaffen, überall lebendige Quartiere zu erhalten oder neu zu schaffen.
Ja.
Ich finde eben auch das Modell Trabantenstädte, wo nur geschlafen wird, ist sozusagen auch kein Modell aus ganz vielen Gründen, sondern eigentlich braucht es überall lebendige Quartiere, wo man wohnen und arbeiten kann, wo man einkaufen gehen kann, wo man auch was unternehmen kann und so weiter.
Ja. Berlin ist ja eine Stadt, die sehr dazu tendiert, dass man nebeneinander herlebt, aber es gibt trotzdem, glaube ich, Möglichkeiten, so Schnittstellen zu finden, in denen man das schafft, so ein Kiez irgendwie einen gemeinsamen Ort haben zu lassen oder zusammenzukommen.
Ja, aber Ort ist das richtige Stichwort dafür. Und das ist eben das Problem, wenn einfach die Gewerbemieten und die Wohnmieten immer teurer werden, dann ist genau das Problem. Es braucht Ort, dann es braucht Raum. Und es ist einmal der öffentliche Raum. Und das haben wir in der Corona-Krise auch gemerkt, wie wichtig das ist, gerade für Menschen mit wenig Geld, einen guten, grünen, kostenlosen öffentlichen Raum, wo man also nicht zahlen muss, um sich hinsetzen zu können oder irgendwas konsumieren muss, damit man sich überhaupt nur hinsetzen darf, sondern ein Raum, der kostenlos verfügbar ist und wo man auch Sport treiben, sich treffen, sich ausruhen kann, gerade für Menschen ohne eigenen Garten oder Datsche und so oder die aus einer engen Wohnung sehr dicht aufeinander wohnen. Und das andere ist eben Orte zu schaffen, jetzt nicht nur von sozialen Trägern, Orte, die, wo man leichten Zugang hat, wo man sich treffen und begegnen kann, die man nutzen kann, um zusammenzukommen.
Ja.
Und das ist ja das, was immer kostbarer wird in dieser Stadt.
Ja, aber du hast es angesprochen, neben Wohnraum, Mieten werden immer höher, kriegen immer absurdere Preise. Der Platz wird natürlich auch immer begrenzter. Und dann passiert aber sowas, wie es jetzt gibt mit dieser, zum Beispiel mit dieser Bewegung Deutsche Wohnen enteignen, die dafür sorgen will, dass eben diese Mietpreisbremse auch längerfristig hält und gilt. Und währenddessen kriegen aber Leute, die irgendwie in Wohnungen in Berlin leben, im letzten Jahr oder seit seit eben diese Mietpreisbremse angefangen hat, kriegen alle Briefe von ihren Hauseigentümern und Vermietern, ja, sie zahlen jetzt erstmal weniger, aber wenn das dann vor Gericht fällt, müssen sie alles wieder zurückzahlen, was sie in der Zeit nicht zahlen mussten. Also es wird einfach weiterhin eine von Seiten von, und ich sage jetzt natürlich nicht alle, aber von Seiten von so großen Vermietungsfirmen und Organisationen wird weiter so eine Form von Angst gemacht, dass man irgendwie jeden, also es ist ja eine reale Angst von vielen Berlinern, irgendwie jeden Tag wegen Eigenbedarf aus der eigenen Wohnung rausgeklagt zu werden oder plötzlich die Wohnung ungewollt saniert zu bekommen und morgen irgendwie doppelt so viel Miete zahlen zu müssen, die man sich nicht leisten kann und so. Was kann man denn gegen diese konkrete Angst ums Wohnen machen, um da einfach mal, weil es ist so absurd, dass heutzutage zahlen Leute zum Teil irgendwie 2/3 ihres Einkommens nur für Miete, nur dafür ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist doch völlig absurd eigentlich.
Ja, es ist absurd und ich würde sagen, es ist die entscheidende soziale Frage in Berlin. Also und damit meine ich in Berlin auch die Frage, die wir, wo wir als Land Antworten drauf finden müssen. Ja. Denn ganz viele andere soziale Fragen, die auch mit Armut zu tun haben, die müssen im Wesentlichen, die hängen einfach sehr stark vom Bund ab. Stichwort Sozialgesetzgebung, Hartz IV überwinden und. Ja. Aber diese Wohnungsfrage, da müssen wir sehr entschlossen alle landespolitischen Hebel nutzen. Auch die sind leider eingeschränkt, weil Mietrecht im Grunde Bundessache ist. Mhm. Und es ist leider von der Großen Koalition der sogenannten durchlöchert worden und nicht so nachgeschärft worden, wie wir es brauchen. Und umso mehr müssen wir aber alle landespolitischen Instrumente nutzen. Und du hast schon verschiedene Probleme, also Eigenbedarfskündigung und Stichwort Modernisierungsumlage, also Sanierungen angesprochen und die sogenannten Schattenmieten, die ja eigentlich nicht erlaubt sind, die viele Vermieter jetzt machen, um den Mietendeckel quasi zu umgehen. Du hast schon ganz viele Probleme angesprochen. Ich würde ein großes noch hinzufügen und das ist für mich der Kern des eigentlichen Problems. Der Kern des Problems ist, dass seit der Finanzkrise 2008/09 sich der Berliner Wohnungsmarkt komplett verändert hat. Es sind ganz viele spekulative Modelle auf den Markt gekommen. Das gab es früher in Berlin in dieser Form nicht. Ja. Also es ist ganz viel spekulatives Kapital ist praktisch als die Anlagemöglichkeiten gesucht haben, sind nach Berlin gedrängt, weil hier die Grundstücke damals noch und die Gebäude noch so schön, die Immobilien noch so schön günstig waren. Das heißt, es hohe Renditeversprechen gab und Lockungen gab und deswegen sind Geschäftsmodelle hierher gekommen, die nicht eine Immobilie bewirtschaften, indem sie quasi Wohnraum zur Verfügung stellen zu vernünftigen Preisen, dann auch moderate Mieterhöhungen machen und ein Gebäude auch instand setzen. Das alles gehört ja zum Bewirtschaften dazu. Mhm. Und natürlich braucht es dann auch, jedes Unternehmen braucht eine Rendite, um selber zu überleben. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern die spekulative Gewinne, also Renditemaximierung wollen. Ja. Und besonders fatal natürlich Aktienunternehmen und Geschäftsmodelle, die eben auch gar nichts investieren in die Gebäude, sondern sie nur Stichwort Umwandlung in Eigentum, weil in Eigentumswohnungen einfach nur zu spekulativen Zwecken kaufen, umwandeln in Eigentumswohnungen beispielsweise, einfach nur, weil man Eigentumswohnungen teurer weiterverkaufen kann, deswegen die Miete rausschmeißen. Das Gleiche passiert dann dreimal hintereinander und schon hat man eine wahnsinnige Preissteigerung, ohne dass das Haus irgendwie an Wert gewonnen hätte. Ja. Und das sind die Probleme und das ist ein breites Spektrum. Wir Grünen glauben nicht, dass es ein einziges Instrument oder Mittel gäbe, dass das alles verändern und verbessern kann, sondern ich glaube, wir müssen den Mut haben, alle Instrumente zu nützen, die es dafür gibt. Und das ist eine ganze Reihe von Instrumenten. Und wenn der Mietendeckel nicht hält, der ist ja im Moment vor dem Verfassungsgericht und es kann sein, dass er scheitert. Wir wissen es nicht. Ich bin keine Juristin. Ich drücke die Daumen, dass er hält. Ich glaube, dass auch stimmungsmäßig echt was explodiert in der Stadt, wenn er nicht hält. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Und insofern kann ich nur sagen, wir arbeiten jetzt schon an Instrumenten, um was zu haben, was wir tun können, wenn er nicht hält, um alles auszuschöpfen, um trotzdem Mieten zu regulieren und für bezahlbares Wohnen zu sorgen und vor allem schädliche Geschäftsmodelle sozusagen möglichst aus der Stadt rauszuhalten. Und gleichzeitig, und das möchte ich auch dazu sagen, weil auch hier laufen die Debatten immer so schön verkürzt, gleichzeitig müssen wir natürlich bauen. so viel wie möglich und auch verdichtet bauen und eben nicht in die Fläche bauen und versiegeln, sondern eher in die Höhe als in die Breite. Ja. Also wir müssen bauen, aber bauen allein wird diese soziale Frage nicht lösen. Das muss man sich klar machen.
Ja, vor allem auch, weil wenn gebaut wird, wird ja oft, werden ja schöne Häuser gebaut, aber es ist auch wieder alles Eigentum und so. Das kommt ja auf dem normalen Mietmarkt dann gar nicht an, bei vielen Häusern, die so, die in Berlin neu gebaut werden.
Es wird halt, vor allem wenn Private bauen noch, dann wird viel zu wenig gemeinwohlorientiert und bezahlbar gebaut. Ja. Wobei bei Privaten möchte ich mal Genossenschaften und Stiftungen und Baugruppen, also auch da gibt's viele Akteure, klar, die ich mal ausnehmen möchte, ja, die eigentlich was anderes wollen. Und deswegen wollen wir auch die, wir wollen alle fördern, die gemeinwohlorientiert bauen wollen oder auch gemeinwohlorientiert vermieten wollen. Und gemeinwohlorientiert heißt einfach, dass sie dauerhaft auch bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit weniger Geld zur Verfügung stellen und auch für die Mittelschicht Wohnraum zur Verfügung stellen. Ja. Mit denen allen wollen wir zusammenarbeiten. Aber trotzdem bleibt es dabei, bauen allein, weil wir ja auch eine wachsende Stadt haben. Wir brauchen Neubau, aber der wird diese soziale Frage nicht alleine lösen. Dazu braucht es auch Regulierung.
Ja, also ich habe das ein paar Mal auch in Kreuzberg hinten an der Willibald-Alexis-Straße zum Beispiel miterlebt, weil ein Freund von mir da ein Büro hat. Und direkt neben ihm ist ein wunderschöner Altbau, der seit Jahren leer steht. Und dann hat er mal angefangen, sich zu informieren und rumzutelefonieren. Und dann irgendwann am Ende kam dann eben raus. Und das gibt es wohl auch öfters in Berlin, dass so bei manchen Häusern der Leerstand einfach vom Eigentümer hingenommen wird, weil die das Haus einfach so lange verfallen lassen wollen, bis sie es abreißen können und dann eben entweder neu bauen oder das Grundstück höherpreisig verkaufen können, weil der, der es kauft, dann da neu bauen kann und nicht irgendwie sanieren muss oder Denkmalschutz einhalten muss oder so. Das ist ja auch völlig absurd, dass Wohnraum einfach, dass man Wohnraum verfallen lässt. Das ist ja total krass, finde ich, gerade in Berlin.
Ja. Wohnraum und übrigens auch Baugrundstücke. Es gibt auch Grundstücke, da könnte längst gebaut werden, aber weil die Preise ja von alleine in die Höhe steigen sozusagen, gibt es auch Leute, die Bauland jahrelang ungenutzt lassen, damit sie ein, dann haben sie praktisch einen leistungslosen Gewinn in der Tasche, wenn sie ein paar Jahre warten, obwohl die Wohnungen dringend gebraucht würden. Für solche Modelle, wie du es gerade beschrieben hast, so einen spekulativen Leerstand, der ist ja eigentlich heute schon verboten. Und es gibt auch für Einzelfälle auch jetzt schon Möglichkeiten. Hier in Pankow hat es der grüne Stadtrat auch getan beispielsweise, im Treuhändermodell. Der hat aber in dem Haus, das jahrelang leer stand, irgendwann der Eigentümerin praktisch die Zuständigkeit entzogen. Dann hat der Bezirk selbst die Wohnungen vermietet. Das Geld kommt dann auf ein Konto. Das bekommt natürlich auch in dem Fall die Eigentümerin. Mhm. Aber es wird nicht mehr zugelassen, dass sie das Haus weiter leer stehen lässt. Einfach um spekulative Gewinne damit zu erzielen durch den Leerstand.
Da muss ich immer hier in der Straße, ist auch so ein Haus, muss ich immer darauf hinweisen, dass er das da vielleicht auch mal macht. Um nochmal darauf zurückzukommen, also was ja bei dir so interessant auch ist, ist, dass du ja auch sehr aktiv, muss man ja wirklich sagen, ein sehr aktives Kirchenmitglied bist. Wir haben gerade eben gehört, du warst Jugendgruppenleiterin in Augsburg und so, aber bist dann nach Berlin, nach mehreren Zwischenstationen und hast hier Philosophie studiert. Da habe ich mich übrigens auch gefragt, weil du ja auch jetzt so engagiert bist in der Kirche und so, dann war ja Religion auch immer ein Thema für dich und Kirche. Habe ich also rückgeschlussfolgert. Gab es nicht die Idee, Theologie zu studieren?
Oh nein.
Aber nur wegen Hebräisch und Latinum oder weiß ich nicht?
Ja, auch Hebräisch und Griechisch wäre schwierig geworden.
Stimmt, ja, Griechisch auch noch, stimmt. Oh Mann,
das wäre genau. Nein, ich bin, wie soll ich sagen, theologische Fragen finde ich zwar hochspannend und diskutiere ich gerne und leidenschaftlich, aber ich bin schon ein säkularer Mensch letztendlich und vor allem lebe ich in einer säkularen Welt, in der ich gestalten will. Ja. So. Und ich brauche Theologiestudium war nie das Mittel der Wahl für mich. Obwohl natürlich Philosophie und Theologie ja auch eng verwandt sind, klar. Aber ich wollte auch, und das muss ich auch ehrlich sagen, ich wollte auch nie als Frau in der katholischen Kirche arbeiten, zum Beispiel. Das wäre für mich Horror, denn da haben Frauen nicht nur immer noch eine Betondecke über sich, nicht nur eine gläserne Decke, sondern es ist auch einfach so, ich finde es schwer erträglich. Ich kenne viele kluge Theologinnen. Ja. Ich finde es schwer auszuhalten, dass diese klugen Frauen einfach sich immer von dieser männlichen Klerikerwelt am Ende sagen lassen müssen, was geht und was nicht geht. einfach nur, weil die Klerikerwelt sich gegenseitig schützt und nicht bereit ist, sich zu bewegen. Also ich kann das gar nicht anders sagen, aber da hat es mich wirklich nie hingezogen.
Ja. Ich finde das so interessant, weil dein Religionsbegriff ist ja ein sehr, also so wie ich das aus so verschiedenen Interviews mit dir gelesen habe, dein Religionsbegriff ist ja sehr, ja, wie soll man sagen, universal betrachtet. Also dir geht es gar nicht um Kirche als Institution oder als alles verkündende theologische Instanz, sondern dir geht es eher tatsächlich um so die Kernidee von Religion oder die Kernidee von Gott, also Liebe als universelle Antwort und ein Achten aufeinander und ein Miteinander als biblische Motive, die du quasi als der Religion voranstellst, als jetzt zu sagen, ich glaube alles, was der Papst sagt oder so.
Ah, wer glaubt schon alles, was der Papst sagt?
Wahrscheinlich nicht mehr der Papst selber, aber.
Also ich sag mal so, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht bei den Grünen gelandet. Ja. Denn die Grünen waren ja schon immer, also erstens waren die Grünen schon immer eine Partei, die verkrustete Institutionen auch aufbrechen wollte und verändern wollte. Und diesen Veränderungsbedarf gibt's in der Kirche dringender als in allen anderen gesellschaftlichen Institutionen.
Ja.
So, und deswegen glaube ich, es gibt viele Christen bei den Grünen, aber das sind alles Leute, die Reformen wollen, auch in ihrer eigenen Kirche. Das sind ja nie die Besitzstandswahrerin, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt bei uns. Und das andere ist, dass wir sind auch eine universalistische Partei. Und ehrlich gesagt, also ich kann mir, Glauben ist immer universalistisch, würde ich mal sagen.
Ja.
So, weil natürlich alle Menschen gemeint sind. Und insofern, und wir Grünen sind eine universalistische Partei. Wir sind ja die, früher hätte man gesagt, die eine Welt denken. Wir wissen, dass es praktisch globale Zusammenhänge gibt und globale Antworten braucht. Und wir kämpfen für die Menschenrechte auch von Menschen auf anderen Kontinenten und so weiter. Und insofern gehört dieser Universalismus, gehört zu meinem Denken dazu. Ich würde sagen, der gehört zu den Grünen und der gehört zumindest zu dem Glauben, wie ich ihn verstehe. Aber natürlich gibt es auch unter Christen Leute, die das anders sehen. Es ist nicht mein Verständnis von Glauben, das stimmt.
Du bist aber ja als katholische Christin, bist du ja in Berlin ziemlicher Papagei. Also Katholiken ist hier ja, also selbst die evangelische Kirche ist hier ja schon etwas größer, aber auch selten genug. Ich meine, heutzutage vor allem sowieso, Kirche findet ja wirklich nur noch ganz wenig statt, muss man sagen, in Städten, generell nicht nur in Berlin. Aber als Katholikin hier musst du dir doch manchmal wirklich vorgekommen sein wie so ein Super-Exot, oder?
Naja, das übt einen ganz gut drin, Bündnisse zu schließen und auch aus der eigenen Komfortzone mal rauszukommen. Das
passt wieder zu deiner Streitlust.
Natürlich passt es. Und es tut der Kirche gut, sich mal in der Minderheitensituation zu erleben, ganz ernsthaft.
Ja.
Damit die Kirche, gerade meine Kirche, sich verändert, tut es ihr, glaube ich, sehr gut, mal zu erleben, dass sie nicht immer Volkskirche ist, die automatisch für die Mehrheit spricht. Und es ist in Berlin nicht so. Die Mehrheit dieser Stadt ist nicht gläubig.
Ja.
Und es gibt über 200 andere Weltanschauungen und Religionen in dieser Stadt. Und damit muss gefälligst auch Kirche umgehen. Mir, das ist ein bisschen so ähnlich, wie ich es vorhin mit der warmen Freiheit gesagt habe. Mir nimmt es nichts.
Ja.
Das nimmt mir überhaupt nichts weg. Und ich lebe gerne in einer säkularen Stadt wie Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist denn, du bist ja in der Kirche auch engagiert. Gerade die, du hast vor zwei Jahren dich beteiligt an einem offenen Brief, damals an Kardinal Marx, der auch irgendwie sehr kritisch mit dem, vor allem mit der katholischen Kirche und ihrer Art, mit Frauen und mit queeren Menschen umzugehen, hart ins Gericht ging. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin Protestant und ich fand Kirche irgendwie immer okay. Ich habe da auch immer von profitiert, deswegen ich bin auch nie ausgetreten und so, weil ich auch immer noch so ein bisschen gläubig bin und so. Also ich lese auch immer lustigerweise einen Kirchenbrief, den ich hier geschickt bekomme, weil ich den so mag. Er ist sehr rentnerig, muss man sagen, weil ja tatsächlich die Hauptklientel von Kirchen mittlerweile Rentner sind. Aber was ich so schön finde, ist zum Beispiel hier in der Kirche hier bei mir um die Ecke, wo ich quasi, die meine Kirche ist, die bieten gerade Kirchenasyl und in jedem dieser Briefe, die vierteljährlich kommen, steht immer, wer jetzt Kirchenasyl hat und wo die Person herkommt und was der macht und wie der heißt und so. Also immer, man versucht die Leute da sehr reinzuholen. Ich glaube, dass das auch sehr verbindet zu so, vor allem zu so Rentnern, die da vielleicht irgendwie so Berührungsängste hätten oder so. Denen wird dann so eine Fluchtsituation irgendwie viel plastischer und anschaulicher erklärt. Also das ist ja für die dann auch so ein Nutzen irgendwie. Es gibt einen gesellschaftlichen Nutzen von Kirche grundsätzlich. So, das wollte ich quasi mit dieser Anekdote sagen. Ich muss da jetzt mal irgendwie den Fokus etwas schärfen. Die katholische Kirche, da brennt die Hütte ja gerade an allen Ecken und Enden. Es vergeht ja kein Tag, an dem man nicht sagt, was ist das für ein Verein? Also erst, dass der Papst sagt irgendwie, na, Homosexuelle können nicht gesegnet werden. Und da muss ich sagen, hat sich ja erfreulicherweise in der katholischen Kirche auch Widerstand, also auch sichtbarer Widerstand geregt, die gesagt haben, doch, wir müssen einfach Menschen, die sich lieben, segnen können. Und jetzt die ganze Wölki-Sache, da können wir wahrscheinlich auch noch 12 Stunden drüber reden, über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und dieser absolute Unwille, den aufzudecken und den vor allem transparent aufzudecken. Es ist ja ein Hängen und Würgen, es ist so unwürdig auch, was da alles passiert. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ist deine Hoffnung, dass diese Kirche noch sich irgendwann mal erneuern kann und irgendwann auch im Jahr 2021, oder wir wären ja schon froh, wenn sie im Jahr 2000 ankommen würde, dass sie irgendwann in der Moderne ankommt? Also auch von den obersten Strukturen her, ne? Du hast ja gerade eben gesagt, man muss ja von oben die Leitrichtung angeben nach unten, damit sich die Leute unten mehr trauen. In der Kirche brodelt's ja unten richtig, merkt man, aber oben passiert noch gar nichts.
Es geht um Machtstrukturen. Es geht um einen anderen Umgang mit Macht und bei den Grünen würden wir sagen, es geht auch darum, Macht anders zu teilen. Mhm. Und da sitzt eine Männerklicke zusammen und sichert sich gegenseitig. So muss man das tatsächlich sagen. Und das sage ich, obwohl ich natürlich auch tolle und überzeugende Priester kenne. Ja. Aber wenn die Kirche diese Männerwelt, mit ihrem Klerikerstatus sozusagen, der so überhöht ist, wenn es der katholischen Kirche nicht gelingt, das aufzubrechen, und da gehört Transparenz dazu, da gehört es dazu, dass auch Bischöfe und Priester sich verantworten müssen für das, was sie tun, wie jeder andere Mensch das auch tun muss. Und zwar auch innerkirchlich, vor weltlichen Gerichten müssen sie es ja. Gott sei Dank, da gibt es ja keinen Unterschied. Säkularer Staat, Ausrufezeichen. Aber auch innerkirchlich sich verantworten müssen und auch mehr echte Demokratie einzieht und natürlich mehr Gleichbehandlung und weniger Diskriminierung. So, wenn das nicht passiert, dann hat meiner Meinung nach diese Kirche keine Zukunft mehr. Ich glaube wirklich, dass sich da was entscheidet. Die wird es in irgendeiner Form noch geben, aber nicht mehr in einer zukunftsfähigen Form.
Nicht mehr in einer relevanten
Form. Die wird nicht verschwinden, aber das wird kein Ort mehr sein, der Menschen wirklich Hoffnung geben kann und der positiv in die Welt hineinwirkt. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, ich kann dem wenig hinzufügen. Kann nur sagen, es gibt ganz viele katholische Laien, die so ähnlich wie ich, die total entsetzt sind. Und es gibt sehr viele Menschen, gerade auch Frauen, die kurz davor stehen, auszutreten, weil sie es nicht mehr länger ertragen. Und wenn die Frauen aus dieser Kirche weggehen, dann ist diese Kirche am Ende. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja. Also man bräuchte quasi eine Art Kirchenstreik, um die mal Also es ist ja einfach ein Riesenapparat, der sich so träge bewegt. Um die mal so ein bisschen aufzuwecken, bräuchte man so eine Art Kirchenstreik, einen globalen.
Naja, es gibt ja solche Bewegungen, auch gerade so Maria 2.0 und so. Also es gibt solche Bewegungen innerhalb der Kirche, aber die sind am Ende immer noch, wie soll ich sagen, die sind immer noch zu verantwortungsvoll. Am Ende wollen sie dann doch wieder sehr unterstützen und niemanden im Stich lassen. Ich glaube tatsächlich, die Frauen müssen in den Streik treten, aber ernsthaft.
Ja. Apropos Frauen in der Kirche, nur zur Erklärung, wir wollen ja, dass unsere Gäste sich hier immer so wohl wie möglich fühlen und fragen immer vorher, was sie snacken oder trinken wollen. Bei dir war es ein Cappuccino und dann versuchen wir immer Idole oder Vorbilder oder Inspirationen unserer Gäste rauszufinden. Das war bei dir nicht ganz so einfach, aber ich habe tatsächlich, deswegen haben wir dir das Bild dahingestellt. Du hast in einem Text mal erzählt, dass was dir früher gefehlt hat, also du hattest nur männliche Vorbilder, gerade in der Kirche, und hast dann einen Text darüber geschrieben, dass es aber auch tolle, starke weibliche Figuren in der kirchlichen Geschichtsschreibung sozusagen gibt. Und eine, die dich sehr beeindruckt hat, war Maria Magdalena, vor allem als du sie in Jesus Christ Superstar gesehen hast mit I Don't Know How to Love Him. Und deswegen haben wir dir hier, Agneta von ABBA hat nämlich mal Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar gespielt, und ein Foto aus dieser Performance haben wir dir hingestellt, damit du dich auch wohlfühlst und uns dir gemütlich machen kannst und so. Aber es ist ein toller Song.
Oder? Na, vielen Dank, aber es ist einfach eine wunderschöne Ballade. Ja, es ist einfach ein wunderschöner Song.
Glaubst du, dass Jesus Christ Superstar deinen Glauben auch nochmal gefestigt hat? Diese tolle christliche Rockoper von Andrew Lloyd Webber?
Nein. Das ist einfach ein schönes Musical mit tollen Songs drin. Ja, und sie ist eine faszinierende Figur, auch so, wie sie dort interpretiert worden ist in diesem Musical, weil sie ja die Sünderin war. Sie war die Prostituierte, sie war die Sünderin. Ja. Und sie ist die Jesus sozusagen besser versteht als die anderen Menschen um ihn herum, offensichtlich auch die anderen Jünger. Ja. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist ein Statement. Und tatsächlich gibt es starke Frauen auch in der Bibel, die aber danach in der Geschichtsschreibung irgendwie ein bisschen untergegangen sind.
Seltsamerweise
untergegangen sind in einer patriarchalischen Kirche.
Was mich auch noch interessieren würde, ist, Berlin ist eine Stadt, in der es so viele Interessen gibt, die alle so konträr zueinander laufen zu scheinen, habe ich das Gefühl. Also wenn ich mir eine queere Szene in Neukölln angucke, die verlangt oder braucht auch von so einer Stadt was ganz anderes als ein Häuserblock in Marzahn, so in etwa, um das jetzt nur so ganz platt zu demonstrieren. Du hast schon gesagt, du magst das, in diese Debatte zu gehen, und du magst es irgendwie zu vermitteln, aber wie willst du das schaffen, all diese Facetten, die Berlin ausmachen, als Bürgermeisterin dann irgendwie zu einen und dazu zu bringen, irgendwie an einem Strang zu ziehen?
Also ich habe nicht den Ehrgeiz, dass alle Menschen in Berlin komplett gleich ticken. Das ist Unsinn.
Ja, das will auch keiner.
Das will auch tatsächlich keiner. Ja, ja. Ich glaube, in Berlin sind wirklich ganz viele Menschen kommen hierher, weil sie hier ihre ganzen Unterschiedlichkeiten ausleben können. Mein Eindruck ist aber auch immer, dass auch die Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, das ein Stück weit, und zwar unabhängig davon, ob sie, wie exotisch sie selber leben oder nicht, auch stolz drauf sind, dass das in dieser Stadt möglich ist. Es ist schon eine Stadt der Freiheit. Ja. Das ist was zum Selbstverständnis von Berlin gehört. Aber das bedeutet ja nicht, dass alle ganz gleich sind. Das bedeutet ja manchmal auch nur, dass man einfach die anderen aushält und erträgt. Mehr ist es nicht. Ja. Man erträgt sich gegenseitig. Und das muss auch manchmal genügen. Also ich glaube nicht, dass wir alle gleich sein werden müssen, und ich glaube auch nicht, dass wir uns alle lieben müssen. Es genügt schon, wenn wir uns ertragen, in vieler Hinsicht. Und ich glaube aber auch, und das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, die Unterschiede sind nicht so aufgeteilt, wie du das gerade schilderst. Also es gibt auch queere Menschen in Pankow-Buch und Absolut. In dem Häuserblock in Marzahn-Hellersdorf. Ja, das stimmt. Die gibt's da natürlich auch. Ja. Und die haben, ja, um es ganz konkret zu machen, in Buch, in Pankow habe ich tatsächlich mal drüber diskutiert, auch mit queeren Menschen, die dann sagen, die brauchen jetzt nicht die brauchen eigentlich, wollen die ihre Orte und Treffpunkte haben, auch ihre Clubs und Bars, wo sie sich normalerweise treffen. Sie möchten aber nicht darauf warten, dass das in Buch entsteht, weil da gibt es einfach zu wenige von ihnen. Aber dann brauchen sie halt wenigstens die gute ÖPNV-Verbindung, die auch noch nachts funktioniert, damit sie halt im Prenzlauer Berg in die entsprechenden Clubs und Bars gehen können. So, und das ist dann das, was sie brauchen, damit sie dieses Leben auch in Pankow oder übersetzt in Marzahn-Hellersdorf leben können. So. Ja. Und deswegen müssen die Menschen, glaube ich, nicht alle gleich, wenn es gibt Lösungen. Also wenn wir sowas machen wie unsere Verkehrswende und es schaffen, dieses Versprechen einzulösen, dass es was ist, was auch am Stadtrand überall funktioniert, dann hilft es auch gesellschaftspolitisch, dann hilft es Menschen auch, sich dorthin bewegen zu können, wo ihre jeweiligen Communities sind beispielsweise. Ja. So. Und dann hilft es halt auch in ganz anderen Punkt, weil in der Innenstadt hat man den Vorteil, dass die Communities sind eng beieinander, haben relativ viele Orte und Räume, wo sie sich treffen können, und haben es nicht weit. Das ist am Stadtrand anders.
Ja.
Aber das lässt sich dann auch ein Stück weit über Verkehrspolitik auflösen.
Ja, das verstehe ich. Du hast gesagt, dein Lieblingsort oder einer deiner großen Lieblingsorte in Pankow ist Dimis Späti. Und das finde ich aber interessant, weil das finde ich auch noch ist, also für mich, und es ist wirklich, es ist ein Exotenthema, ein Schmetterlingsthema, ein Orchideenthema, aber ich finde es trotzdem irgendwie, scheint so klein und ist doch so wichtig, die Spätikultur in Berlin. Ich komme aus Köln, also ich bin im Kölner Umland aufgewachsen und da haben wir auch die Bütchenkultur, da sind diese Kioske, in denen es alles gibt, vom Klopapier über Ravioli bis zum Bier irgendwie, sind da völlig normal, also gehören wirklich zum Stadtbild und sind eben auch so die Sonntags-Not-Shopping-Meilen irgendwie so, wo man dann wirklich so das Nötige kriegt oder wenn man irgendwas vergessen hat einzukaufen oder so. In Berlin gibt es auch eine Spätikultur, von der Berlin sehr profitiert, für die Berlin sehr bekannt ist mittlerweile auch, die sehr zu diesem Kult, den Berlin ausmacht, gehört. Aber die ist ja politisch sehr torpediert, weil viele von denen sozusagen eigentlich gar nicht aufmachen dürfen am Sonntag, weil das Sortiment dann, das Klopapier darf dann nicht im Sortiment sein oder was auch immer. Viele Späti-Betreiber, die sich irgendwie einen abrackern, kriegen dann plötzlich eins auf den Deckel, weil sie irgendwie sonntags mal aufgemacht haben. Ist das auch eines der Themen, die bei dir auf der Liste stehen? Oder wird Dimi dir im besten Fall sogar gesagt haben, Bettina, bitte sorg dafür, dass ich auch sonntags aufmachen kann, damit sich mein Laden hier irgendwie auch rechnet? Also ist diese Späti-Kultur auch etwas, was die Grünen mit im Programm haben?
Dimi Späti ist hier in meinem Pankower Wahlkreis und ist in der, das ist wie oft außerhalb der direkten Innenstadt ist so ein Späti dann der soziale Treffpunkt. Mhm. Dimi Späti mag ich deswegen so gern, weil das ist der Ort, wo sich die Leute aus der Straße treffen, in Limo oder ein Bier miteinander trinken und sich treffen, wo natürlich Pakete abgeholt werden können und. Ja. Also es ist wirklich auch gerade für viele alte Menschen in der Straße ist die Anlaufstelle. Ja. Und das ist ganz oft so. Und ich würde aber nur an einem dir widersprechen. Ich finde die Späti sind nichts Exotisches und kein Orchideenthema, sondern das ist für ein bestimmtes, für das Lebensgefühl in Berlin in vielen Teilen der Stadt ziemlich prägend. Ja. Und gerade am Stadtrand, da gibt es natürlich nicht mehr so viele Spätis, aber da übernehmen die tatsächlich auch ein Stück weit eine Versorgungsfunktion. Mhm. Das Problem ist nur, landespolitisch gibt es da Grenzen. Weil die Sonntagsöffnung ist etwas, das ist nicht nur Bundespolitik, sondern das ist schon verfassungsgerichtlich durchgeklagt. Ja. Da ist nicht mehr, also da ist tatsächlich, da bräuchte es eine Verfassungsänderung im Bund dafür.
Es steckt auch wieder die Kirche mit unter anderem mit dahinter.
Das ist ein Thema, das man also nicht alleine im Land auflösen kann. Ja. Was man machen kann in Berlin, ist klarzustellen, welches Sortiment okay ist und welches Sortiment nicht okay ist. Also auch hier wieder landespolitische Möglichkeiten einfach auszuschöpfen. Ja. Dann können sich die Spätis nämlich entscheiden. Sie müssen ihr Sortiment drauf einrichten, aber dann, wenn sie ein eindeutig auf Touristen eingerichtetes Sortiment haben, dürfen sie öffnen und. Ja. Da kann man sie, glaube ich, noch besser unterstützen. Und dann gibt's natürlich, und das gilt auch für Dimis Späti, noch ein paar andere Probleme. Die haben jetzt nicht nur mit der Sonntagsöffnung zu tun. Natürlich Stichwort Gewerbemieten. Natürlich wäre auch Dimi damit geholfen, wenn wir es schaffen würden, die Gewerbemieten wieder zu drücken. So. Ja. Und insofern würde ich sagen, ja, Spätis gehören für uns dazu, weil sie so ein Lebensgefühl sind und weil sie auch so eine soziale und Versorgungsfunktion natürlich haben. Und weil Berlin immer eine Stadt sein wird, die eben auch nachts lebendig ist und da gehören die einfach dazu. Ja. So, Punkt.
Ja. Ist aber ja auch, ich meine, wenn du dann sagst, dann kann man ja, dann kann man so Verordnungen schaffen, dass sie sozusagen mit einem touristischen Sortiment öffnen dürfen oder so. Das ist ja dann auch Auslegungssache. Also ein Tourist braucht ja auch Klopapier. Und Ravioli ist ja auch für Touristen wichtig. Man kann ja Berlin-Ravioli draufschreiben, dann ist es explizit touristisches Sortiment, das sie dann da haben. Irgendwie so.
Jetzt sind wir in der Niederung der sehr konkreten Politik.
Da musst du dich als Bürgermeisterin nicht mehr drum kümmern.
Es gibt, naja, doch unter Umständen. Ich kann dir gerne die Liste schicken, die es dafür bereits gibt.
Ja,
also,
ja.
Was es vielleicht nicht gibt, ist eine kluge Beratung der Späti, sich auf den Weg zu machen.
Ja.
Und dann agieren die zuständigen Ordnungsstadträte in den Bezirken relativ unterschiedlich.
Ja.
Und das ist eine Sache, die man angehen kann. Das ist wieder so ein Ding wie alle an einen Tisch und drüber sprechen, was geht und was nicht geht. Wobei, wir haben auch AfD-Stadträte, die zuständig sind und die haben zum Teil auch offensichtlich Spätis auf dem Kieker. Das ist schon mein Eindruck.
Das stimmt,
die nutzen ihr Ermessen dann eben leider nicht, nicht zugunsten von Spätis.
Ja. Jetzt nehmen wir an, 26. September, abends 18 Uhr, Wahllokale haben geschlossen, Hochrechnungen gehen raus. Am 27. Wachst du auf und es heißt, die neue Bürgermeisterin von Berlin ist Bettina Jarasch. Was wird, wenn du dir das schon vorgestellt hast, was glaubst du oder was hast du gedacht, wäre das Erste, was du, wirklich das Allererste, was du als neue Bürgermeisterin von Berlin machen willst?
Als Allererste und noch bevor ich das Amt antrete, denen danken, die diese Zeit mit mir durchgestanden haben. So. Und das ist wie immer, das sind die Menschen in meinem privaten Umfeld.
Ja.
Und das sind die ganzen Leute, die jetzt mit mir aus meiner Partei, aus meinem Team, die jetzt mit mir unterwegs sind. Das ist der erste Punkt. Dann die Menschen, die mich gewählt haben. Das allererste ist Dank, weil das ist schon Wahnsinn, wenn einem sowas, wenn es jetzt so viele Menschen gibt, die das gemeinsam mit mir angehen, weil sie einfach Hoffnung haben, dass sich dann wirklich was ändert.
Mhm.
Und auch Menschen, die mir so eine Aufgabe anvertrauen wollen. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich Respekt davor. Und das heißt, das Zweite, was ich tun werde, ist einmal sehr tief durchatmen.
Und
uns dann angehen.
Ja, scheint mir eine gute Reihenfolge. Ist es eigentlich jetzt, um das mal noch so zum Ende zu fragen, ich habe ja auch damit angefangen, ich habe es ja auch am Anfang gefragt, ist das jetzt, bist du schon im vollen Wahlkampfmodus? Gibt es so Momente, wo du irgendwie, wo du denkst so, wann hört es endlich auf, dass ich immer das Gleiche erzählen muss oder dass ich immer die gleichen Fragen gestellt bekomme oder so? Gibt es irgendwie so, weil ich stelle mir das einfach so vor, wenn man als Bürgermeisterin für die größte Großstadt Deutschlands irgendwie antritt und da natürlich ohne Ende Interviews gibt und so weiter und davon auch immer missverstanden wird. Es gab jetzt gerade auch diese Geschichte, an der sich die Konservativen wieder so wunderbar aufhängen, völlig sinnlos, mit deiner Entschuldigung, weil du irgendwie eine Kindheitserinnerung erzählt hast und gesagt, dass du hast dann einen Begriff benutzt, der für manche verletzend ist und deswegen möchte ich den nicht mehr benutzen. Es wurde dann ganz transparent auch in diesem Video gezeigt und die konservativen Kommentatoren und so weiter regen sich auf, so, Zensur, jetzt zensieren sie schon selber und so, bla bla. Also so ein totaler Kokolores, muss man einfach sagen. Gibt's so Momente der Ruhe, wo du denkst, ist auch schön, wenn das dann alles wieder vorbei ist, dieser ganze Zirkus?
Also erstens zu dem, was du gerade angesprochen hast. Ich entschuldige mich nicht für meine Kindheitserinnerungen.
Ja,
das ist klar. Das muss man auch mal klar sagen.
Ja,
meine Kindheitserinnerungen habe ich und die sind gut so.
Ja, absolut.
Und die haben mich geprägt.
Ja.
Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern wenn ich merke, also wie soll ich sagen, ich finde nicht, dass es ein Zeichen der Stärke ist, darauf zu bestehen, dass man etwas immer wieder tun darf, was man als einen Fehler erkannt hat.
Absolut.
So. Sondern
absolut.
Stärke besteht eigentlich drin, Fehler zu machen und in aller Ruhe zu sagen, okay, danke, ich lerne draus.
Ja.
Das ist die Art von Fehlerkultur, die ich insgesamt auch in dieser Stadt haben möchte.
Ja.
Und wenn ich Stichwort Fehler, wenn ich erkenne, dass ein Wort, das ich benutze, andere Menschen konkret verletzt, und ich habe inzwischen mit Leuten gesprochen, die das tatsächlich konkret verletzt, weil sie damit gemeint sind sozusagen, und es mit ihrem Leben was macht und es sie tatsächlich verletzt, dann kostet es mich doch nichts, auf dieses Wort zu verzichten. Damit verzichte ich weder auf meine Kindheitserinnerung noch auf sonst irgendwas. Ich benutze einfach nur ein Wort nicht mehr, weil jemand anderer mir gesagt hat, du, für mich ist es doof, wenn du dieses Wort benutzt. Okay, die deutsche Sprache ist zum Glück reich genug.
Ja.
Ich finde auch andere Möglichkeiten, mich auszudrücken. Das ist doch kein Problem.
Ja, das habe ich auch nicht kapiert, dass da ein Problem ausgemacht wurde.
So.
Völlig wirr.
Und das dazu.
Ja.
Und ansonsten, bis jetzt muss ich sagen, klar, es gibt jeden Abend eine Situation, wo ich froh bin, wenn ich mein Handy einfach ausschalten kann und sagen kann, so, und jetzt ist auch ein bisschen Zeit zum Durchatmen und fürs Privatleben. Das erlebe ich auch jetzt schon jeden Abend. Aber bis jetzt ist es schon so, dass ich jeden Morgen aufstehe und eigentlich mich freue auf das, was der Tag wieder bringen wird. Also ich habe noch genug Energie und ich finde auch nicht, dass es so viel Wiederholungen gibt, sondern es gibt, es gibt, das ist immer alles, diese ganzen Gespräche und Debatten sind ja auch immer eine Chance, was voranzubringen und diese Chancen nütze ich.
Ja. Toll. Also Bettina, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ich wünsche dir allen Erfolg der Welt, dass du das gewuppt kriegst und dass wir dich irgendwie dann als Bürgermeisterin ab September haben. Also alles Gute, vielen, vielen Dank gib alles. Also machst du ja sowieso, aber
das mache ich, danke dir.
An dieser Stelle noch danke an Wenzel, der war heute unser Producer, und an euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.